Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike und wir haben heute zwei Themen mitgebracht, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher sind für unseren Podcast, aber aus unserer Sicht doch einen klaren Bezug zu Familie und Gleichstellung hat.
Ja, und bei der Hitze muss man ja auch den Kopf noch ein bisschen mehr rauchen lassen. Deshalb haben wir gedacht, so eine Politikfolge ist doch was Tolles. Womit fangen wir an? Mit dem Entgelttransparenzgesetz, was wir ja schon letzte Woche angekündigt haben? Oder möchtest du mit deinem Thema beginnen?
Lass uns mit dem Entgelttransparenzgesetz anfangen, haben wir ja angekündigt. Und danach kümmern wir uns um den Global Justice Report von dem Global Justice Project. Das ist nämlich auch sehr spannend und da wollen wir mal einen Blick reinwerfen.
Bin ich gerade voll verwirrt, weil ich mir so denke, haben wir darüber nicht eigentlich doch schon gesprochen?
Aber nee, nein, darüber haben wir definitiv.
Nur wir miteinander wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Gut, dann fangen wir mit dem Entgelttransparenzgesetz an. Wir haben ja gesagt, wir haben letzte Woche das schon gesagt, weil nämlich zum 7. Juni eigentlich Deutschland die erweiterte Entgelttransparenzrichtlinie der EU hätte umsetzen müssen. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Es gibt dieses Entgelttransparenzgesetz ja schon seit vielen Jahren. Ja? Also 2017, glaube ich, hat Deutschland das schon gemacht, das Entgelttransparenzgesetz. Also das ist jetzt nichts komplett Neues und es ist auch nicht so, dass Deutschland gar nichts hat. So. Es wurde aber dann eben 2023 von der EU beschlossen, dass es weiterführende Pflichten geben wird. Welche das sind, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber dass es quasi ausgeweitet wird und dass die einzelnen Länder, wie mit der Familienstartzeit auch, also es gibt quasi eine EU-Richtlinie und die einzelnen Länder müssen das dann in ihr eigenes Gesetz überführen. So. Und da wäre die Frist für diese Überführung der 7. Juni gewesen, 2026. Das heißt, man hatte ungefähr 3 Jahre Zeit. Und jetzt für diejenigen, die uns hier schon länger zuhören, die wissen ja auch, dass ich im HR-Bereich arbeite oder lange gearbeitet habe und jetzt wieder arbeite. Und ja, also als HRlerin hatte man das sehr auf dem Schirm die letzten Jahre. Ja? Ich hatte ja letztes Jahr auch selbst ein Bewerbungsverfahren und da habe ich noch gedacht, ach schade, dass diese Richtlinie noch nicht umgesetzt ist, weil da ist eine Sache zum Beispiel, dass laut der Richtlinie in Stellenanzeigen Gehaltsangaben gemacht werden müssen. Also man kann nicht mehr drinstehen, liebe Bewerbenden, bitte teilt uns mit, was euer Gehaltswunsch ist, sondern da muss in Zukunft drinstehen oder müsste jetzt eigentlich drinstehen, das ist die Gehaltsspanne. Es muss nicht drinstehen, es gibt 60.000 Euro oder 40.000 Euro oder was auch immer, sondern es muss eine Spanne drinstehen für quasi diese Stelle. Ja? Also da kann es drinstehen, je nach Erfahrungslevel zwischen 40.000 und 45.000 zum Beispiel. Ja? Und dann gibt es da immer noch quasi einen Verhandlungsspielraum, aber es soll einfach mehr Transparenz rein, was gewisse Stellen wert sind, damit da einfach ja, zum einen auch mehr Gleichstellung erreicht werden kann, aber eben auch Arbeitnehmerrechte tatsächlich gestärkt werden. Aber das Grundziel dahinter ist eigentlich Gleichstellung.
Ja, dass genau, also
der Pay Gap verringert wird.
Genau, gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
Genau, genau. Und was ich eben sagen wollte, also in HR-Kreisen war das in den letzten Jahren allen klar und alle haben darauf sich schon vorbereitet und so. Ich habe auch meinem Arbeitgeber zum Beispiel gesagt, hier, wenn wir nächstes Jahr jemanden ausschreiben, also ich habe ja im Oktober dort angefangen, da habe ich das denen schon erzählt, habe gesagt, das wird kommen nächsten Sommer und da müssen wir drauf achten und so weiter. Und ehrlich gesagt war ich dann jetzt total überrascht, als es im Juni plötzlich hieß, ja, wir haben es nicht geschafft. Das Gesetz ist nicht fertig und ja, ist nicht. Weil für mich war das irgendwie gesetzt, dass das jetzt kommt. So.
Ich glaube, es war für alle gesetzt, dass es jetzt kommt.
Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und es ist halt nicht nur das, es sind noch ein paar andere Dinge dabei. Und ich habe jetzt auch so mal ein bisschen gelesen, was so die Gegenargumente sind, warum es nicht umgesetzt ist. Aber ja, also ich habe irgendwie
gedacht. Was sind denn die Gegenargumente?
Also das große Gegenargument ist, dass es gibt halt noch ein paar andere Bausteine und die werden als sehr bürokratisch dargestellt und wo es eben heißt, naja, das ist ein Riesenaufwand für die Unternehmen, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, das zu machen. Und da Das fühle ich schon auch ein bisschen, weil es gibt eben, also ein Teil ist auch neue Berichtspflichten. Ja, also dass die Unternehmen je nach Unternehmensgröße wirklich Bericht machen müssen über den Equal Pay Stand in ihren Unternehmen und das eben entweder jährlich oder alle 3 Jahre, je nach Größe. Und dass es dann eben auch einen neuen Sanktionsmechanismus geben muss, was passiert, wenn man über, ich glaube, 5% Gehaltsunterschiede hat. Also vorher war es quasi so eine Arbeitnehmerrecht. Ja, also ich konnte als Arbeitnehmerin seit 2017 schon sagen, ich möchte wissen, wie ich im Vergleich zu gleichwertigen Jobs dastehe, zum Beispiel. Ja? Und dann musste mein Arbeitgeber mir eine Auskunft geben, ob jetzt meine Kollegen mehr verdienen oder weniger. So. Und jetzt ist es aber, soll es andersrum sein. Es soll eine Arbeitgeberpflicht quasi sein, aktiv darüber zu berichten.
Ja,
So.
finde ich gut.
Finde ich auch gut. Finde ich auch
Und das
gut.
ist
Aber es
ja auch
wird.
nicht, also wir reden auch nicht darüber, also die allermeisten Unternehmen in Deutschland haben ja unter 15 Mitarbeitenden. So. Und die betrifft das ja alle gar nicht, sondern das geht ja
Genau.
hier um 150 Leute,
Ich
wenn ich
glaube,
das richtig
genau, ich glaube ab
verstanden
100 Mitarbeitende.
habe. Ja. Also das sind schon echt große Unternehmen. Ne? Wenn ich 100 Mitarbeitende habe, habe ich ein echt großes Unternehmen schon.
Ja.
Und dann kann man auch darüber einen Bericht erstellen, was ja mittlerweile auch tatsächlich Personalsoftware auf Knopfdruck dir auswirft. Also es ist ja noch nicht mal so, dass du das händisch machen musst. Und finde ich
Da
jetzt nicht
merkt man, der
so.
Mike hat gerade im Job ein neues HR-System eingeführt.
Ja, aber finde ich jetzt tatsächlich nicht eine
Ja.
große Belastung, um das nach hinten rauszuschieben, sondern ich finde, das ist etwas, wo Unternehmen einfach berichten müssen und offenlegen müssen, wenn sie ungleich behandeln. Finde
Total.
Transparenz, finde ich super. Also ein Grund mehr, das schnell auf den Weg zu bringen. Ich habe jetzt noch kein Gegenargument gehört.
Ich wollte dir ja nur sagen, was verargumentiert wird. Es wird gesagt,
Ja,
dass es eine
aber
große
du hast gesagt, du kannst es
Belastung ist.
verstehen.
Ja, weil ich mitkriege, ich glaube, es ist einfach die Kombination. Weißt du, das eine, okay, aber es gab ja jetzt vor, was, 2, 3 Jahren das Lieferkettengesetz, gell? Und da diese Berichtspflichten, dann gibt es noch mehrere andere Berichtspflichten und ich glaube, die Kombination. Das wird verargumentiert, dass man quasi den Unternehmen nicht noch einen weiteren Bericht zumuten will, dass es jetzt auch leider das Thema ist, finde ich auch scheiße. So. Und ich weiß auch, ich finde auch, wahrscheinlich ist es ein vorgeschobenes Argument, weil, wie gesagt, ich habe mich ja darauf zum Beispiel als HRerin auch schon vorbereitet. Und das
Also
Unternehmen, für das ich arbeite, hat weit weniger als 100 Mitarbeitende. Ja, aber
es
so.
tut mir auch nicht wirklich leid. Auch bei dem Lieferkettengesetz, so meinetwegen ist das jetzt für Kleinstunternehmen ein bisschen blöd, weil da noch nicht die Zuschreibung, wer dafür verantwortlich ist, den Bericht zu erfüllen, das ist in dem Lieferkettengesetz nicht so glücklich gelöst. Ne? Das kann irgendwie rumgeschoben werden. Ich bin da nicht so tief drin, aber von den Sachen, die ich gehört habe, kann das irgendwie ein bisschen rumgeschoben werden, sodass Unternehmen, die sehr klein sind, da die Belastung tragen müssen.
Ja, und halt riesige Aufwände haben für die
Genau. Und
Erstellung der
das dürfte ja
Berichte.
eigentlich nicht sein, sondern
Ja.
eigentlich müsste es da sein, dass die großen Unternehmen, die die Lieferketten haben, und das Geld vor allen Dingen dafür haben, dass die Berichte erstellen müssen und dass die vor allen Dingen das Ganze auch finanzieren müssen. So.
Ja.
Aber das ist aus meiner Sicht eine Feinheit, weil das Lieferkettengesetz sorgt ja dafür, dass Menschen nicht ausgebeutet werden. Oder das ist ja der Gedanke dafür,
Ja.
dass du eben nicht irgendwie deine Produkte mittels Kinderarbeit herstellen kannst, weil das günstiger ist. So. Und
Total.
deswegen ist auch da die Reportpflicht total sinnvoll und nicht als Belastung für das Unternehmen wahrzunehmen. Es ist ein bisschen doof, gestaltet, so, da müsste man ran. Ne, damit das quasi die Unternehmen betrifft, die wirklich das Kapital dafür zur Verfügung haben. Aber finde ich jetzt nicht, dass das eine Belastung ist. Ich finde, das ist so eine Mär, die da aufgemacht wird,
Um
dass
es
die
zu
Unternehmen
verschieben.
daran kaputt gehen, weil sie jetzt auf einmal offenlegen müssen, dass sie über Kinderarbeit ihre Preise drücken. So.
Ja,
Und ich
genau.
meine, das
Und
ist jetzt hier bei dem Entgelttransparenzgesetz genau das Gleiche. So, jetzt müssen sie halt offenlegen, wenn sie Frauen ausbeuten oder andere Gruppen ausbeuten, indem sie weniger bezahlen, weil sie halt sagen, ey, du bist eine Frau, du kannst weniger oder du bist schwarz und deswegen bezahlen wir dir weniger oder du bist behindert, deswegen bezahlen wir dir weniger. Das muss halt jetzt offengelegt werden und dann können sie das nicht mehr machen.
und also was ich das Traurige auch daran finde, ich muss sagen, ich finde, im Koalitionsvertrag stand es ja drin, dass die Richtlinie umgesetzt wird. ja, und dass sie daran arbeiten. Es gab da auch eine Expertenkommission letztes Jahr, wie das genau gemacht werden kann, weil das Ziel der Koalition war, das möglichst bürokratiearm umzusetzen. Und also ich finde es ja gut, es gibt die Richtlinie und die muss dann ja ausgelegt werden. Was wollen wir davon haben und wie machen wir das? Was sind unsere Anforderungen an die Unternehmen? Und da finde ich diesen Gedanken zu sagen, wir wollen das möglichst bürokratiearm machen, damit die Unternehmen nicht die nächste Bürde haben, so, sondern das Ziel und Aufwand quasi in einem guten Verhältnis stehen. Das finde ich gut. Ich frage mich halt, also ich würde jetzt auch erstmal dem Argument nichts absprechen, einfach weil ich selbst auch mir so denke, ich meine, bei uns betrifft es nicht, weil wir klein sind, ja. Aber es gibt wirklich schon so krass viele bürokratische Dinge zu tun, wo man irgendwo compliance-mäßig berichten muss. Es gibt einfach viel. Ja, deshalb finde ich diesen Grundgedanken erstmal zu sagen, wir wollen das irgendwie abändern, dass es für die Unternehmen tragbar ist, finde ich schon gut. Aber was ich halt gar nicht verstehe, ist, es ist seit 2023 klar. Wir haben jetzt 2026. Es muss doch reichen, in 3 Jahren das hinzukriegen, vor allem weil die Regierung jetzt sagt, Anfang 2027 wird das Ganze umgesetzt. Bis dahin sind wir fertig. Und ich denke mir so, hallo, warum habt ihr das nicht ein halbes Jahr früher geschafft? Warum könnt
Weil
ihr
sie
das nicht?
nicht wollen, weil sie
Ja,
nicht wollen.
natürlich. Natürlich. Das wollte ich auch noch sagen. Als weiterer Grund, warum das Ganze nicht umgesetzt wurde, hat das Bundesfamilienministerium, das da zuständig ist tatsächlich, weil es ja das Ministerium auch für Frauen ist, hat öffentlich erklärt, dass weitere Abstimmungen erforderlich sind und deshalb die Frist nicht eingehalten werden konnte mit dem 7. Juni. Und ich denke mir so, was gibt es denn noch abzustimmen? Also. Und warum habt ihr das nicht hingekriegt? Also wirklich, da ist für mich die Prioritätensetzung einfach falsch. So ein Thema, wie gesagt, die Wirtschaft ist schon so weit. Also ich glaube auch nicht, ich meine, wie gesagt, ich arbeite in einem kleinen Unternehmen, ja? Und selbst die wussten es jetzt, weil ich es ihnen erklärt habe. Ich schätze mal, dein Arbeitgeber weiß auch davon, weil die sind ja größer. Und also Konzerne wissen das schon seit Jahren. Und Mittelständler und so weiter, die bereiten sich da seit Jahren drauf vor. Ich verstehe nicht, was es da noch an krassem Abstimmungsaufwand gibt.
Gibt es nicht.
Ja.
Der Grund sind die Landtagswahlen
Aber
in
was ist denn
Sachsen.
daran schlecht?
Naja, es passt nicht in das CDU-Bild rein. Muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Die CDU steht nicht dafür, dass Gleichstellung irgendetwas bedeutet. Und die CDU steht auch nicht dafür, dass gleiche Arbeit gleicher Lohn bedeutet.
Ja.
Und
Ja,
wir
das habe ich
haben.
auch gelesen, dass ein großer Streitpunkt ist, die Definition von gleichwertiger Arbeit. Ja, dass darüber ganz viel wohl diskutiert wird. Also, weil was ist der Umfang der Berichtspflichten, ist relativ klar quasi, was gemacht werden muss, aber es muss eben verglichen werden, gleichwertige Arbeit. Und was ist gleichwertige Arbeit?
Also
So.
ich
Ist es
meine.
dieselbe Jobbeschreibung? Ist es derselbe Aufgabenbereich? Muss man dieselbe Verantwortung an Mitarbeitenden zum Beispiel haben? Dieselbe Budgetverantwortung? Wo hört gleichwertig auf? Wo beginnt gleichwertig?
Ja, also ich sage dir, es ist alles vorgeschoben. Und
Ja.
der einzige wahre Grund ist, dass die CDU denkt, dass ihr Klientel, die sie wählen, das scheiße findet, dass sie jetzt quasi Leute fair bezahlen müssen und deswegen das Ganze auf nach den Landtagswahlen gelegt wird, weil sie der Meinung sind, dass quasi eine solche Politik dafür sorgen würde, dass sie Prozentpunkte verlieren bei den Landtagswahlen. Wette mit dir, das ist der Grund. Und wenn die Landtagswahlen vorbei sind, werden sie damit wieder neu anfangen. Vorher werden die nichts machen.
Na, das werden wir ja nicht rausfinden, gell?
Was? Natürlich werden wir rausfinden, ob das nach den Landtagswahlen losgeht oder nicht.
Naja, es wurde ja schon angekündigt, dass es 2027 kommen soll. Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch mal ein bisschen recherchiert, weil was hat es eigentlich für Konsequenzen, dass Deutschland das nicht umsetzt? Und da ist es jetzt erstmal so, erstmal hat es tatsächlich keine Konsequenz. Es hat erst eine Konsequenz, wenn die EU ein Mahnschreiben aufsetzt, ja, und dann vom Europäischen Gerichtshof eine Klage stattfinden würde. Ja, also jeder Einzelne könnte natürlich auch das einklagen und könnte sagen, ich möchte das hier, so wie die Familienstaatszeit ja auch von Einzelnen eingeklagt wird. Das dauert aber natürlich alles. Und finanzielle Sanktionen von der EU für die Nichtumsetzung, das dauert. Ja,
Genau,
also
ist ja wie
erstmal
bei
gibt
der
es dieses
Familienstaatszeit,
Mahnschreiben und so weiter.
da gibt es auch keine Sanktionen momentan.
Genau. Ja, gleichzeitig habe ich aber auch gelesen, dass man auch als Arbeitnehmer jetzt schon mal davon ausgehen kann, dass es eigentlich schon gilt. So, also man kann sich ja auch auf dieses EU-Recht beziehen. und auf die Richtlinie. Und genau, also wenn man jetzt vor ein Arbeitsgericht gehen würde, das muss die EU-Richtlinie, wenn es noch kein nationales Gesetz quasi gibt, trotzdem so gut wie möglich auslegen und quasi sagen, wir müssen uns da schon auch dran halten. So, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber das jetzt wissen, so, dann könnte man sagen, ich bin diejenige, die das jetzt einfach mal einklagt. So. Und also es ist einfach ganz wichtig, dass in Zukunft, wenn man sich irgendwo bewirbt und so weiter, man darf eigentlich nicht mehr gefragt werden, was hast du bisher verdient, so, und dass sich daran orientiert wird, sondern eigentlich sollte es in Zukunft andersrum sein. Als bewerbende Person sage ich, was ist denn für diesen Job ein angemessenes Gehalt? Womit kann ich rechnen?
Und eigentlich muss es in der Stellenbeschreibung direkt drin stehen.
Genau, und also wenn ich mich jetzt nochmal bewerben würde, dann würde ich tatsächlich sagen, nee, ich würde das direkt fragen in einem Gespräch. Weil ich auch sagen würde, wenn der Arbeitgeber das nicht hinkriegt, dann sind die nicht weit genug. So. Ja, weil, also
Ja, vom Kopf
ich,
her.
ja, und dadurch, also ich meine, ich komme selbst aus dem HR-Bereich und wie gesagt, man hatte da alle in der Branche diskutieren seit Jahren die Leute darüber. Und wenn ein Unternehmen das jetzt bewusst weiterhin nicht macht und sagt, ja, die Richtlinie ist ja nicht umgesetzt, würde ich auch einfach sagen, ja, komm, ey, dann will ich da auch nicht arbeiten.
Jetzt ganz wichtige Frage, warum diskutieren wir das hier in unserem Podcast?
Naja, weil es um Gleichstellung geht und weil es natürlich auch Auswirkungen auf Familien hat. Also ich meine, es würde einen Riesenunterschied machen. Wir haben mehrfach im letzten halben Jahr darüber gesprochen, den Wiedereinstieg für Frauen, wie schwierig das ist in vielen Fällen. Und das wäre eine ganz andere Situation, wenn die Gehälter offen liegen würden. Ja, wenn ich wüsste, okay, also für meinen Bewerbungsprozess letztes Jahr wäre es super gewesen, wenn da schon in den Stellenanzeigen gestanden hätte, in welcher Range. Da hätte ich mir sicherlich die ein oder andere Bewerbung sparen können, mit dem Wissen, das ist zu wenig Gehalt. Da bin ich überqualifiziert für. So. Weil es aus der Stellenanzeigung selbst ja oftmals nicht so rausgeht, ja, oder man nicht so genau weiß, okay, ist da vielleicht doch.
Du musstest überall deine Gehaltsvorstellung angeben.
Nicht überall, nee. Aber ich musste es an manchen Stellen angeben, ja. Und ja, also dafür hätte es einfach einen Unterschied gemacht, tatsächlich, das zu wissen. Und es hätte halt auch gesagt, okay, also es wäre dann nicht so möglich gewesen, mir zu sagen, okay, du bist jetzt irgendwie, also ich war ja nicht raus so richtig aus dem Job. Ich bin ja quasi von dem einen in den anderen Job auf dem Papier. Aber wenn jemand dann irgendwie eine Auszeit zwischendrin hat oder so, gell, eine Elternzeit oder so, dann ja, hätte ich halt trotzdem dasselbe Recht auf ein entsprechendes Gehalt. Ja, und müsste nicht so das Gefühl haben, ich muss mich erst wieder neu beweisen oder was auch immer, sondern ich habe dann einfach mehr Rechte, da auch mal selbst nachzufragen.
Ich finde, es hat noch einen weiteren Aspekt. Und zwar gerade Eltern oder noch spezieller Mütter ist ja schon so auch der Fall, dass die Wechselbereitschaft nicht ganz so groß sein kann. Ne? Weil die Hürden auf dem Arbeitsmarkt so groß sind, bis du die ganzen Bewerbungen geschrieben hast, bis du wieder ein Unternehmen gefunden hast, was dich einstellt und so weiter und so fort. Und das gibt natürlich dem Unternehmen, das dir einen Arbeitsplatz anbietet, die Macht, das Gehalt nicht so stark steigen zu lassen, dich nicht so viel an den Erhöhungen partizipieren zu lassen, aber neue Leute, die reinkommen, eben ein höheres Gehalt bekommen und dadurch natürlich auch ein Gap entsteht.
Ja.
Und wenn das jetzt transparent ist, für wie viel denn jetzt diese Stelle, auf der ich vielleicht schon sitze, dann ausgeschrieben wird, kann ich ja natürlich auch hergehen und kann dann sagen, hier Leute, ihr habt jetzt eine Stelle ausgeschrieben, das ist eigentlich mein Job, den ich mache. Warum ist der jetzt 2.000 € höher als das, was ich verdiene?
Ja.
So, und ich finde diese Transparenz, ne, es wird immer gesagt, ah, die Leute unterhalten sich dann über ihr Geld und so weiter. So, das ist halt dann einfach schon bei solchen. Wenn solche Sätze fallen, das ist halt schon, da weiß man, da geht es nicht darum, alle fair zu bezahlen, sondern da geht es darum, möglichst wenig zu bezahlen und den Leuten, die halt ein bisschen mehr verhandelt haben, in Anführungsstrichen, dann etwas mehr Geld zu geben. So. Aber eigentlich müsste es hergehen und müsste eine ganz klare, transparente Gehaltsliste geben von niedrigsten Gehalt bis zum höchsten Gehalt. Und dann muss man sagen, so, das ist es.
Ja.
Ja, Da kannst du dich einsortieren. Wenn du einen anderen Job machst, gibt es ein anderes Gehalt. Und wir erhöhen unsere Gehälter angepasst an die Inflation oder so. Fertig. Ja. Also es hat für Familien, finde ich, schon einen sehr positiven Einfluss, wenn es denn mal endlich umgesetzt würde. Und also da wäre dann für mich tatsächlich auch der Punkt, da wird es ja dann bestimmt auch Studien geben, wie das Gesetz angenommen wird, was das in der Konsequenz bedeutet hat. Wir würden es am Gender Pay Gap sehen über die Jahre hinweg, ob der sich verändern würde tatsächlich, ob der runtergehen würde.
Würde ich hoffen.
Ja, ne, das ist ja die Grundannahme, deswegen wird
Ja.
es ja gemacht, ne?
Ja.
Und also das wird jetzt spannend zu sehen. Vor allen Dingen, es ist ja jetzt quasi in anderen Ländern umgesetzt worden zum Juni, richtig?
Weißt du denn, wo es umgesetzt wurde?
Nee, das müssten wir mal rausfinden, weil was nämlich dann total spannend ist, der Gender Pay Gap wird ja europaweit ermittelt, auch für die einzelnen Mitgliedsländer. Und da jetzt tatsächlich mal in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, wenn Deutschland immer noch hinterherhinkt und es nicht umsetzt, zu schauen, ob in den anderen Ländern dann tatsächlich der Gender Pay Gap sinkt. Während das hier in Deutschland dann halt zum Beispiel weiter stagniert.
Ja.
Ja, und dann wird es bestimmt Leute geben, die sich damit befassen und die das mal in der Studie gießen und Artefakte rausrechnen und so weiter. Das werden wir hier mit unseren begrenzten Mitteln jetzt nicht machen können. Wir können nur die Zahlen an sich angucken, aber da wird es Leute geben, die werden sich damit beschäftigen und das wird spannend.
Ja, total.
Okay.
Ach. Ja, also ich bin gespannt, was da doch noch kommt vielleicht, oder beziehungsweise was dann, du hast ja gesagt, nach den Wahlen, wie es
Also.
dann am Ende ausgestaltet wird. Also eigentlich gibt es ja nicht viel Spielraum, so, bezüglich der Ausgestaltung. Von daher gehe ich einfach davon aus, das wird dann nächstes Jahr halt so umgesetzt. Halt ein halbes Jahr zu spät.
Okay, dann kommen wir zum Global Justice Report. Also,
Den hast ja du dir angeguckt.
ja, das habe ich mir angeguckt. Und zwar, also das sind lauter WissenschaftlerInnen, die sich hier zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie kann unsere Welt bis 2100 aussehen, damit wir hier noch leben können. So, ne, damit die Klimakatastrophe nicht so weit vorangeschritten ist, sondern dass wir bei unter 2 Grad Erwärmung bleiben. Und dabei auch Gleichstellung erreichen. Also das sind quasi die zwei Faktoren oder die zwei Bedingungen, die sie gesetzt haben. Wir wollen Gleichstellung erreichen und wir wollen die Klimakatastrophe möglichst abwenden oder unter diesen 2 Grad bleiben. Und das sind sehr viele WissenschaftlerInnen. Wir packen das in die Shownotes, könnt ihr euch das mal angucken. Sind ein paar Dutzend Namen. Ja, so, und die haben da jetzt ganz viele Szenarien sich angeschaut, ganz viele Daten erhoben, ganz viele Ist-Zustände und gesagt, wie müsste das dann eigentlich sein? Also die haben sehr viele Simulationen durchgeführt. Und ich würde das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Wie gesagt, wir packen es in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal ausführlicher angucken, wenn ihr wollt. Und die erste Sache ist, die sie sagen, um halt Gleichstellung hinzubekommen, ist es so, dass quasi das Medianeinkommen weltweit auf 5.000 Euro pro Person pro Monat sein soll. Also wir haben
Weil sie
aktuell.
quasi sagen, für Global Justice ist nicht nur so Klimathema und so weiter, sondern die haben sich auch angeguckt, dass
Gleichstellung.
Gleichstellung ein
Genau,
Gerechtigkeitsding ist.
wie ich gesagt habe,
Ja.
es sind zwei Faktoren, Klima und Gleichstellung, weil sie sagen, es geht beides Hand in Hand. Du wirst das Klima nicht retten können, wenn du weiterhin keine Gleichstellung erreichst, ne? Weil ja zum Beispiel hier Milliardäre innerhalb einer Stunde so viel CO2 verpuffen, wie man selbst irgendwie in einem Jahr oder so. Ich glaube, so war das Verhältnis, muss man mal nachgucken. Genau, und deswegen sagen sie, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Gleichstellung. Und den ersten Punkt, den sie halt sagen, ist, dass wenn ihre Simulation so durchläuft, dass sie dann eben bei 5.000 € pro Person pro Monat weltweit sind im Durchschnitt.
Ja.
Ja, und wir haben jetzt halt hier zum Beispiel in der Subsahara-Region in Afrika liegt das Medianeinkommen momentan bei 290 € pro Monat. So, und das würde auf 5.000 € ansteigen. Also es wäre natürlich ein riesen,
Also es hätte
riesen.
jeder dasselbe Geld zur Verfügung.
Nein, das Medianeinkommen.
Das
Also 50
Medianeinkommen.
Prozent haben weniger, 50 Prozent haben mehr,
Ja.
aber der Median sind 5.000 €. Momentan ist es in der
Aber der
Subsahara.
Median wäre überall gleich.
Ja, der wäre weltweit auf 5.000 €. Egal, ob
Dann
du.
müssten und dann würden sich aber auch die Kosten entsprechend überall gleich entwickeln, also
Nein,
weil.
nein. Und es ist auf dem. Lass es mich noch mal zu Ende erklären. Das ist auf dem Stand quasi heute, also 5.000 € in der Wertigkeit von heute. So, und es würde für alle Menschen, für fast alle Menschen auf der Welt bedeuten, dass das Gehalt steigt. Das sind ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Selbst in Nordamerika und Ozeanien, also das ist da hinten so Australien, Neuseeland und so weiter, wo das Medianeinkommen momentan auf 4.590 € liegt, selbst da würde es noch leicht steigen. Ne? Also selbst
Ja.
da würden quasi die meisten Menschen noch etwas mehr Geld zur Verfügung haben. So. Das ist das, was Sie sagen, brauchen wir an Gleichstellung. Damit hättest du alles raus. Ne? Damit hättest du nicht den Unterschied zwischen Mann und Frau, du hättest nicht den Unterschied, wenn jetzt jemand asiatisch ist oder schwarz ist oder People of Color und so weiter, ne? Behinderte, du hättest diese Diskriminierung im Arbeitsmarkt hättest du nicht mehr. Und das auf einer globalen Ebene, nicht nur auf einer regionalen Ebene, sondern auf einer globalen Ebene. So.
Okay, aber ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Wenn alle ein durchschnittliches Medianeinkommen von 5.000 hätten, aber dann müssten ja auch die Kosten überall ähnlich sein, weil jetzt zum Beispiel in Subsahara
Ja,
kostet ein
genau.
Essen weniger als bei uns.
Genau, aber das würde sich ja dann anpassen, weil ja da auch dann die Wirtschaftsleistung und so weiter steigen würde.
Genau, also deren Ausgaben quasi sind dann auch im Median, so wie sie, also sie würden dann da quasi deutlich mehr steigen als jetzt zum Beispiel hier.
Ja, aber im
Ja.
Verhältnis könnten sich die Menschen halt mehr leisten, weil von den
Ja.
290 €, die da zur Verfügung sind, kommen ja, also kommt man
Ja,
halt
ja,
noch nicht
ja.
über die Runden. Genau, aber es hätten quasi alle deutlich mehr zur Verfügung. So. Und jetzt müssen dafür halt verschiedene Sachen hingekriegt werden. Und eine Sache ist, dass, oder die erste Sache ist, dass die Arbeitszeit reduziert werden würde. Und die ist momentan global im Schnitt bei 2.100 Stunden pro Jahr pro Person. Wir in Deutschland sind bei knapp unter 1.400 Stunden pro Person pro Jahr. Und aber nach der Prognose hier würden sie auf 1.000 Stunden pro Person pro Jahr kommen. Weltweit.
Also deutlich weniger arbeiten, aber dafür mehr Geld.
Genau, weil die Produktivitätszuwächse da sind und also sie nehmen ein Produktivitätswachstum an, was zwischen 1860 und 1980 vorhanden war. Also sie haben sich quasi ein historisches Produktivitätswachstum angeguckt und haben gesagt, okay, mit der technologischen Entwicklung, die wir haben, könnten wir das quasi jetzt auch noch mal bis 2100 ähnlich hinbekommen. Und das würde bedeuten, dass entgegen zu Friedrich Merz, wir müssen alle mehr arbeiten, wir alle tatsächlich weniger arbeiten könnten. In Deutschland im Schnitt 400 Stunden immerhin noch weniger. Also gar nicht mal so wenig.
Ja.
So. Dann ist ein großes Problem, dass Ausgaben viel materieller Art sind. Also im Schnitt werden 53% des Bruttoinlandsproduktes für Nahrung, Bau, Industrie, Energie, Transport, also materielle Sachen ausgegeben. Und das müsste eigentlich auf 35% sinken. Also immaterielle Güter wie Bildung, Gesundheit, Dienstleistungen und so weiter, die müssten eigentlich die Wirtschaft tragen oder das müsste das meiste sein. Und die Produktion von materiellen Gütern müsste eigentlich auf ein bisschen mehr als ein Drittel schrumpfen.
Haben wir schon Gesellschaften oder Länder, in denen das schon so ist?
Ja, in den skandinavischen Ländern geht das in die Richtung.
Okay.
Also da ist es, ich glaube, in Norwegen und so weiter ist es schon ziemlich weit runtergegangen. Es ist schon reduziert und ich meine, denen geht es ja, ja ziemlich gut. So.
Ja.
Genau, dann müssen wir aufforsten und unsere Ernährung umstellen. Und das Problem ist, dass quasi allein die Rinderhaltung etwa 11% der globalen Emissionen ausmachen.
Mhm.
Ja, ich meine, das ist unfassbar viel dafür, dass wir irgendwie Kühe in der Gegend rumstehen haben, damit wir sie dann essen können. Und diese Ausweitung von Weideland ist eben der Haupttreiber der Entwaldung. Und das macht weitere 6% der Emissionen aus. Also dadurch, dass wir Wald
okay,
wegnehmen.
Das heißt, wenn wir weniger Rindfleisch essen würden oder und wahrscheinlich auch weniger Milch trinken würden,
genau,
dann
rotes Fleisch weniger. Vor allem
ja.
Rotes Fleisch. So, und das Szenario sieht jetzt eben vor, dass es ein vollständiges Abholzungsverbot gibt. Also es darf quasi kein Weideland mehr entstehen, irgendwo auf der Welt. Es muss alles sofort gestoppt werden. Und
dann noch Bäume holzen, um Möbel zu bauen oder so? Wahrscheinlich nur in so extra dafür gebauten Wäldern.
Genau, es muss ein umfangreiches Aufforstungsprogramm entstehen. Wir haben momentan eine globale Waldfläche von 4,1 Milliarden Hektar. Und es muss eigentlich auf 4,8 Milliarden anwachsen bis 2100. Also wir müssen hier 700 Millionen Hektar Wald in den nächsten 75 Jahren aufforsten, mehr haben auf der Welt. Und das, dann wären wir ungefähr auf dem Niveau von 1900.
Mhm.
Ja. So, und das wäre jetzt natürlich, also gerade die reduzierte Fleischproduktion, das wäre schon etwas, was jetzt im Alltag der Menschen auch tatsächlich dann Einfluss
ja,
hätte.
Ja, klar.
So, ne? Also ja. Da müsste man sich dann umstellen. Es geht nicht darum, gar kein Fleisch mehr zu essen. Ist ja auch wichtig für eine Proteinaufnahme und so weiter. Also das ist jetzt nicht die Forderung, aber es geht schon darum, dass man jetzt nicht jeden Tag sich dann sein Steak und seine Würstchen und sein Kotelett und so weiter dann eben auf den Tisch legt. So.
Sondern, dass man mehr Hähnchen, Pute, Fisch...
Ja, oder auch einfach tatsächlich Pflanzen isst.
Ja, ja, ich meinte jetzt, weil du gesagt hast, man sollte nicht, muss nicht komplett auf Fleisch verzichten.
Erstmal, dass du es nicht jeden Tag brauchst. Also du musst nicht jeden Tag Fleisch essen, damit du Proteinzufuhr hast und so weiter und so fort. Dass du nicht in eine Mangelernährung kommst, musst du nicht jeden Tag Fleisch essen. Das heißt, einmal darunter gehen und dann, wenn du Fleisch isst, dann tatsächlich von einem roten Fleisch auf ein weißes gehen. Also eher auf zum Beispiel ein Hühnchen.
Mhm.
So. Genau, und dann ist die Sache, dass wir eigentlich möglichst schnell dekarbonisieren müssen.
Aha.
Ja, also bis 2050 muss eigentlich der Anteil fossiler Brennstoffe auf unter 20% sinken. Und die sind heute noch bei 69%.
Okay.
Ja, und dann auf null bis 2100. Und hingegen muss der Anteil erneuerbarer Energien bis 2050 100% der Stromerzeugung abdecken. Und das bedeutet aber, also dass wir das erreichen, bedeutet, dass ungefähr 3-4% des weltweiten BIP pro Jahr über die nächsten 3 Jahrzehnte investiert werden müssten.
Wie viel wird jetzt investiert?
Im 0-Komma-Bereich.
Oh Gott. Okay. Und was ist mit diesem Report passiert? Also kriegen den unsere PolitikerInnen?
Wahrscheinlich werden den manche gelesen haben. Diskutiert wird er jetzt nicht.
Wie hast du denn was davon mitgekriegt?
Ich habe die Wochendämmerung, höre ich, einen Podcast.
Mhm. Und da haben die darüber geredet?
Genau, da haben die den vorgestellt und darüber geredet und habe ich gedacht, ja, das ist wichtig, da sollten wir hier auch drüber reden. So, und also das sind quasi die Ziele, die ausgerufen sind. Das ist das, was notwendig ist. Und dann hätten wir die Gleichstellung. Es ist aber tatsächlich noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar ist jetzt die Frage, wie wird das erreicht?
Ja.
So, und dann kannst du dir schon denken, wird das haken
Ja, klar.
in der
Da,
Umsetzung?
allein schon, weil nicht alle mitziehen.
Korrekt. So.
Nicht nur Politik, sondern auch unsere Gesellschaft muss ja mitziehen.
Es müssen sehr, sehr viele Leute mitziehen. Was sie sagen ist, dass es eigentlich ein global agierender Fonds eingerichtet werden muss. Und der,
Sowas wie den Weltklimafonds.
ja, genau. So. Und der muss im Schnitt 8 bis 10% des weltweiten BIP bis 2060 betragen. Also 8 bis 10%. Momentan alle Entwicklungshilfen aktuell zusammen und internationale Organisationen. Willst du mal raten, wie viel Prozent des BIP das momentan ausmacht? Also 8 bis 10% wäre quasi das Ziel. Und wie viel ist es aktuell?
1%?
0,4.
Ja, dann
So, also
ist
wenn
das
sich
zu
hier quasi
tun.
das nächste Mal darüber beschwert wird, wie viel Entwicklungshilfe geleistet wird und so weiter, weltweit unfassbar niedrig.
Ja.
Muss ja mindestens 20 Mal so hoch sein, eher 25 Mal so hoch. Sollen Sie sagen halt, aus drei Geldquellen soll das kommen: eine globale Vermögenssteuer, eine globale Einkommensteuer und ein neu zu schaffender Weltstaatsfonds, wo quasi rein investiert wird. Ja,
Ja.
und dann gibt es zwei Sachen, und zwar einmal Länderdividenden und dann Investitionen in diesen Fonds. Und die Le Länderdividenden, die werden, das ist nämlich jetzt ganz spannend, die sind gleich pro Kopf verteilt. Also das heißt, ein Land kriegt so viel, je nachdem, wie viele Menschen dort leben, kriegen die entsprechend Geld daraus. Und es gibt dann starre Regeln, für was dieses Geld eingesetzt werden darf, nämlich für Klima, Bildung und Gesundheitsausgaben. Ja, also du darfst davon jetzt nicht die nächste Körperschaftssteuerermäßigung
Ja. Den
finanzieren.
nächsten Tankrabatt.
Genau, der darf davon nicht finanziert werden, sondern halt Klima, Bildung und Gesundheitsausgaben. Genau. Und das ist nämlich momentan auch sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel die Pro-Kopf-Bildungsausgaben in der Subsahara liegen bei 209 Euro pro Kopf und in Nordamerika bei 4.100 Euro. Und das ist ein Faktor von 20.
Ja.
Das ist halt viel zu groß. Und bei Gesundheitsbereich ist es noch viel größer. Da ist quasi von der niedrigsten bis zur höchsten Ausgabe das Verhältnis 1 zu 80, also 113 Euro versus 8.300 Euro pro Kopf. Und das sorgt natürlich für eine krasse Ungleichheit, ne? Weil die einen haben eigentlich keine Bildungs- und Gesundheitschancen und bei den anderen wird da halt sehr viel investiert. Genau. So, und jetzt ist nämlich das Spannende, die Einkommens- und die Vermögensteuer. Und das wird jetzt natürlich auch vielen nicht gefallen, obwohl sie es eigentlich nicht betrifft, was total spannend ist. Warte, ich muss einmal kurz hier zu der entsprechenden Position gehen.
Ich warte und fülle gerne
Da,
die Lücke.
so. Also, es ist ja so, dass wir ja Millionäre haben, dann zehnfache Millionäre, hundertfache Millionäre und Milliardäre. Zum Glück haben wir den einzigen Billionär wieder verloren, ne, weil die Aktie abgeschmiert ist. Er ist auch nur noch Multimilliardär. Naja, und sie sagen jetzt halt, das, was wir brauchen, ist, wenn wir Menschen, die das Zehnfache vom Medianeinkommen haben, die zahlen 0% Vermögensteuer. So. Und dann fängt es an zu steigen, bis zu denen, die das 20-fache haben, Die zahlen dann 1% Vermögensteuer.
Geht ja auch noch.
Das geht. Wer das 50-fache hat, bezahlt 3%. Wer das 500-fache hat, 10%. Und wer das 5000-fache hat, 20%. So, und das 5000-fache, das betrifft weltweit 29.000 Menschen.
29 oder 290.000?
29.000 Menschen haben das 5000-fache von allen anderen. Und diese 29.000 Menschen, die müssten eben 20% ihres Vermögens pro Jahr abgeben.
Ja, also aber ja auch nur, bis sie unter der Grenze wären. Dann können sie
genau.
Das wieder behalten.
Genau, bis sie unter der Grenze sind, dann hört das auf. Also es geht darum, dass die Vermögen angegleicht werden. Ja, dass diese Schere, die da ist, wo es ja auch bekannt ist, dass das demokratiegefährdend ist und dass das Produkt, schreiben Sie hier auch, ist produktivitätsgefährdend. Es ist demokratiegefährdend, es ist gleichstellungsgefährdend. Also es hat sehr, sehr viele Nachteile, solche Scheren zu haben. Und auch hier sind die skandinavischen Länder wieder quasi davor, Vorreiter, die da wohl schon angefangen haben, das wieder zurückzuführen.
Gibt es da solche Vermögensteuern?
Ja, es gibt in Europa einige Länder mit einer Vermögensteuer.
Okay.
Ja, ich meine, wir hätten sie hier in Deutschland auch, sie ist ja nur ausgesetzt.
Mhm. Naja, mal gucken, was da im Laufe des Jahres nach der Wahl oder nach den Wahlen vielleicht noch kommt.
Genau, so und dann Einkommensteuer, auch global. Und das sind Steuern, die quasi zu den einzelnen Steuern in den Ländern noch hinzukommt. Ja, also wenn ein Land eine Vermögensteuer schon hat, dann käme diese Vermögensteuer, die weltweit gilt, noch.
Eine Einkommensteuer.
Ja, und jetzt kommt eine Einkommensteuer noch dazu.
Ja.
Ja, weil auch da geht es darum, das quasi anzupassen.
Mhm.
Und hier ist es so, dass wenn du das Siebenfache von dem Durchschnittseinkommen hast, du bezahlst keine Steuern.
Okay.
Das sind, also wären aktuell bis 149.100 Euro, würdest du keine Steuern bezahlen.
Gar nicht, okay.
Gar nicht. Also es wäre eine unfassbare Entlastung für die allermeisten Menschen.
Und so viel Bürokratieersparnis.
Ja, so. Und dann fängt es an, ab dem Siebenfachen würde es leicht, also fängt es an, progressiv zu steigern. Wer das Zehnfache hat, würde 5% bezahlen. Das 20-fache 20%. Und wer das 5000-fache hatte, würde 90% Steuern bezahlen müssen auf das Einkommen. Was auch nicht ungewöhnlich ist, hatten wir in Deutschland schon, hatten wir in Japan schon.
Echt? Krass. Bis wann hatten wir das?
In der Nachkriegszeit.
Okay. Quasi für den Wiederaufbau, dass da einfach Geld dann da war.
Korrekt. Krass. Und es würden 0,00% betreffen, die hier 90% abgeben müssten. Das ist zum Beispiel ein Elon Musk.
Aber man muss sich halt global drauf einigen, gell? Weil ansonsten kommt wieder dieses, gehe ich woanders hin, ins Steuerparadies.
Genau.
Ich meine, das ist ja auch immer das Argument in Deutschland gegen eine Vermögensteuer, dass dann die Reichen in Anführungszeichen abwandern würden. Wobei ich da auch glaube, das ist...
wir hatten das nicht in Deutschland, wir hatten das in den USA. Die USA hatte einen Spitzensteuersatz von 1930 bis 1980, also über 50 Jahre hinweg, von 81%.
Okay. Ja, krass. Und die Leute wollten trotzdem alle in die USA.
Ja. Genau, und die Sache ist, dass sie quasi in der Einkommensskala auch ein Verhältnis von 1 zu 5 kommen.
Ja.
Also zwischen der ärmsten und der reichsten Person im Einkommen liegt der Faktor 5. Momentan ist er weltweit im Schnitt bei 1 zu 37.
Hätte ich jetzt auch gesagt, dass der viel höher ist.
Und die Vermögensskala sollte gedeckelt sein auf 1 zu 10. Und das ist heute auch viel höher. Das haben sie jetzt leider nicht hingeschrieben in meiner Zusammenfassung.
Das heißt, dann könnte ich nur noch 10-mal so reich sein wie du.
Genau. Dann wäre quasi gedeckelt.
Ja.
Ja. Genau. Und dann ist es so, dass momentan die unteren 50% haben momentan 2% am privaten globalen Vermögen. Und das würde durch diese ganzen Regelungen auf 30% ansteigen. Also es wäre eine riesige Aufwertung für alle Menschen, die momentan sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Und dafür würde der Anteil der Reichsten 0,001% von 6,4% auf 0,05% sinken. Besonders durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der ärmsten 50% würde von 2.000 Euro auf 38.000 Euro wachsen.
Das kann ich gar nicht ausrechnen, wie viel das prozentuale Steigerung ist, aber du weißt es bestimmt.
Naja, es ist halt das 19-fache.
Ja.
Genau, und das der reichsten 0,001% würde von 25 Millionen auf 164.000 Euro sinken.
Ist auch hart.
Ja, aber es ist halt die Frage, wofür brauchst du die Millionen, wenn der Planet nicht mehr da ist zum Leben, keine Demokratie existiert und die
Und wir
Ungleichheit
totale
weiter
soziale
anwächst?
Unruhen haben.
Genau, also.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob man die Masse damit erreichen könnte. Ich würde es hoffen, aber ich weiß es nicht.
Genau, sondern dann sagen sie auch noch, wer davon profitieren würde. Also 89% der Weltbevölkerung würde bis 2100 ihr monetäres Einkommen mehr als verdoppeln. Müssen Sie mal überlegen, 89% würden es mehr als verdoppeln.
Und davon wahrscheinlich weitere 95% sind Frauen.
Im globalen Süden würden 99% davon profitieren. Im globalen Norden ist es ein bisschen differenziert. In Nordamerika würden 14% der Bevölkerung Einkommensbußen erfahren. In Europa wären es 6%, die weniger hätten. Aber würde man dem Ganzen mehr den Wert von Freizeit und Familienklimaschäden hinzurechnen, dann würde auch hier der Anteil der Leute, die gewinnen, auf über 99% ansteigen, auch hier in Deutschland.
Okay.
Genau. Und das Problem ist quasi, dass in den nördlichen Bereichen ein Teil der oberen Mittelschicht hätte ein paar Einbußen.
Also, okay.
Also die jetzt hier quasi 150, 200.000 verdienen, so, die hätten dann ein paar Einbußen. Ja, was sagst du?
Eine schöne Utopie, finde ich. Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt nicht so groß, dass da jetzt, dass sich da groß was ändert. Ich finde es cool, dass es so eine Untersuchung gab und die Theorien und so. Und ich finde schon auch, man kann da auch so ein bisschen selbst drauf achten, gell? Also in meinem eigenen Verhalten so zu sehen, okay, es kann quasi der positive Impact, wo das hinführen könnte, wenn mehr Leute sich anschließen würden und so weiter. Aber gleichzeitig macht es mich auch ein bisschen mutlos, hoffnungslos, weil das wirklich eine Utopie ist, was du da jetzt alles erklärt und beschrieben hast. Also in meinen Augen ist es leider eine Utopie. Auch wenn ich mir eine solche Zukunft für meine eigenen Kinder sehr wünschen würde.
Ja, also ich meine, wenn man sich das erstmal anguckt, das wären Reformpläne, über die die Regierung eigentlich reden müsste.
Ja, aber es reicht halt auch nicht, wenn unsere Regierung darüber reden würde,
Nein,
gell,
aber es würde
sondern.
schon reichen, wenn quasi ein, ich glaube, weiß nicht, 2%, 5% der Länder sagen würden, wir fangen damit jetzt an.
Ja, wenn die EU einfach sagen würde, wir machen das jetzt. So, wir ziehen jetzt in einem Strang. Europa geht voran. So. Das wäre toll.
Ja,
Hast du
und
Hoffnung, dass
die
da so die
Leute
eine oder
würden.
andere Politikerpersönlichkeit bald kommt und das auf dem Schirm hat?
Ja, man muss es sich auch mal überlegen. Also diese globale Gleichstellung, ne, würde ja auch zum Beispiel bedeuten, dass die Mobilität, die momentan an den Tag gelegt wird, nicht mehr wichtig ist. Also momentan
Du
verlassen
meinst
Menschen
mit
ja ihr Land.
Fluchtbewegungen und Co.
Genau. Also
Ja.
momentan verlassen ja ganz viele Menschen ihr Land wegen Krieg, Klimaschäden, wirtschaftliche
Genau.
Konsequenzen, Verfolgung und so weiter. Also so, und das würdest du ja alles eliminieren damit.
Ja, also eigentlich
So,
müsste das auch ein Ziel von den ganzen Rechten sein, ja? Weil dann
eigentlich ja,
könnten sie
also alle
endlich
Leute,
weniger Einwanderung realisieren.
Genau, aber da ist halt das Problem. Es geht ja nicht darum, quasi die Ursachen zu bekämpfen, sondern nur das Symptom. Und ich meine,
Ja, wir
alle
bauen lieber eine
Menschen, die dann
Mauer, anstatt dass
weiterhin,
wir das Geld nehmen, um irgendwie
genau, alle
den
Menschen, die ja
Leuten zu
weiterhin
helfen.
woanders hin wollen würden, ne,
Ja.
könnten es ja einfach tun. Aber der Großteil, der auf der Flucht ist, ich meine, das ist ja kein Spaß. Es wird ja geflüchtet, weil es hier ums Überleben geht, ne? So, und eigentlich will man ja, wenn man die Flucht antritt, will man ja eigentlich nicht das Land verlassen, sondern man will ja da sein. Es ist ja jetzt nicht eine
Keine
Auswanderung oder
leichtfertige
ein
Entscheidung.
Lifestyle-Choice
Ja.
oder whatever, ne? Sondern es geht ja um unfassbar viel. So. Ja. Aber soweit wird an der Stelle dann halt auch wieder nicht gedacht.
Ja.
Ja. Aber es würde halt auch bedeuten, dass man sich selbst weniger wichtig nimmt und sagt, ich bin jetzt hier aber der Vorreiter und wir sind die Wirtschaftsmacht und wir sind das drittreichste Land und wir sind das und das und das. Sondern sagt, wir wollen halt hier alle gemeinsam gut und gern auf diesem Planeten leben.
Auch in 200 Jahren noch.
Korrekt. Und dafür müsste halt sowas passieren. Ja, und ich finde, also gerade sowas, was Gleichstellung angeht, über alle diskriminierenden Gruppen, und natürlich auch für Familien und Kinder. So,
Total,
weil.
also wirklich, wenn ich so an meine eigenen Kinder denke, das wäre natürlich, würde ich mir sehr wünschen für sie, dass
Was das fürs
den,
Bildungssystem bedeuten
ja.
würde, wenn da so viel Geld reinfließen würde und das Gesundheitssystem, ne? Du
Ja.
musst dir überlegen, die ganzen Überlasteten, dass wir jetzt hier so eine GKV-Reform haben und so weiter, wo es danach allen schlechter geht, dass eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung wegfällt, dass du Medizin wieder selbst bezahlen musst, damit irgendwo gespart wird, also linke Tasche, rechte Tasche. So diese ganze Farce, das müsste alles nicht stattfinden, weil es ordentlich finanziert wäre.
Ja, da wäre ich sofort dabei.
Du müsstest dir bei frühkindlicher Bildung, bei Kindergärten und so weiter keinen Kopf darum machen, ist das jetzt eine Aufbewahrung, sind die Leute nicht richtig ausgebildet und so weiter und so fort, sondern es wäre genügend Geld vorhanden, dass Kinder sich da frei und positiv entfalten und entwickeln können.
Und auch egal ist, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind oder ob sie ja, einen Migrationshintergrund haben oder nicht oder was auch immer.
Korrekt. Also es wäre schon schön. Ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist
Und hast dir gedacht,
sehr
ich schließe mal
wünschenswert.
kurz die
Warum
Augen.
könnten wir damit nicht schon angefangen haben? Warum sind nicht
Ja.
genügend Menschen in Regierungsverantwortung, die sagen,
Dann
das ist
fangen wir
alles?
mal, dann fangen wir mal damit an. Es haben ja jetzt ganz viele das gehört. Wir haben ja auch schon gesagt, wir verlinken das in den Shownotes, weil es kann sich nur was ändern, wenn ganz viele Leute zusammen halten und losgehen und in verantwortungsvolle Ämter kommen, die das Ganze gelesen haben. Weil wenn es niemand liest, dann kann auch keiner sich darüber Gedanken machen, wollen wir das vielleicht mal angehen.
Ja, die Welt schreibt übrigens dazu, ein Verarmungsprogramm für Milliarden von Menschen.
Oh. Ein Verarmungsprogramm, ja.
Ah. Ja, naja.
Das kann ja
Also,
jeder sich mal selbst angucken und
genau,
kann sich
ihr
seine
könnt uns
eigene
ja,
Meinung bilden.
ja und ihr könnt auch gerne uns Feedback dazu schicken, was ihr dazu findet.
Ja.
Für
Ja,
sowas.
oder wenn es auch noch irgendwie Aspekte gibt, die wir jetzt nicht beleuchtet haben und die euch dann noch einfallen dazu, sehr gerne.
Naja, dann sind wir am Ende. Oder hast du noch was?
Nee, ich habe sonst nichts. Ich freue
Ja.
mich auf die letzte Woche vor den Sommerferien.
Wird
Wir können
super.
jetzt auch noch gar nicht genau sagen, wie es nächste Woche hier weitergeht, oder? Oder wissen wir schon, nächste Woche gibt es eine Folge? Gibt es keine Folge?
Ja, werden wir dann wohl rausfinden. Wir haben ja jetzt noch eine Woche zum
Okay.
Produzieren.
Also wir nehmen uns vor, dass es keine Sommerpause gibt im Podcast, aber wir können es euch noch nicht versprechen. Aber
Ich
wir
denke,
geben
das
unser
ist
Bestes.
akkurat.
Ja. Weil die ersten 3 Sommerferienwochen haben wir auf jeden Fall die Kids und fahren einiges in Urlaub und so weiter. Von daher mal gucken. Vielleicht gibt es die eine oder andere Verzögerung. Mal sehen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was vorproduziert. Vielleicht schaffen wir genau die 3 Wochen zu überbrücken.
Alles klar, dann euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Hitze. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Bis dann.
Ciao.